Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Bröker und ich freue mich, Sie in diese neue Woche begleiten zu dürfen. Heute ist Montag, der 19. Juli.
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Malu Dreyer, ich bin heute hierher gekommen und ganz besonders nach Schuld mit der Ministerpräsidentin, um deutlich zu machen, dass wir uns von der Bundesseite natürlich ein reales Bild von der, wie ich sagen muss, surrealen, gespenstischen Situation zu machen. Es ist erschreckend. Ich will fast sagen, die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist. Und es ist das, was ich allerdings sehen konnte, auch unglaublich beruhigend, wie die Menschen zusammenhalten.
Wir beklagen 112 Tote. Wir sind bei den Angehörigen. Wir sind mit dem Herzen bei all denen, die es nicht fassen können, dass sie ihre Liebsten verloren haben. Wir sind immer noch hier im Landkreis dabei, mit Polizei, mit Feuerwehr, mit Bundeswehr Vermisste zu suchen.
Diese Katastrophe geht ins Mark unserer Gesellschaft, weil sie ja genau das zerstört, was uns allen so wichtig ist. Unsere Heimat, unsere Häuser, unsere Nachbarschaft. Dort, wo wir uns eigentlich wohl und sicher gefühlt haben. Mehr als 100 Tote sind zu verzeichnen, Dutzende Personen werden noch vermisst, tausende Häuser sind weggespült worden von der Unwetterkatastrophe, von einer Schlammwelle, die als kleiner Rinnsal irgendwo im Westen dieser Republik begonnen hat und sich zu einem tödlichen Fluss entwickelt hat. Und genau deswegen wird diese Flutkatastrophe bleiben. In der öffentlichen Debatte, im öffentlichen Bewusstsein, in der Aufarbeitung. Denn wir müssen uns jetzt grundsätzliche Fragen stellen. Fragen, die schmerzhafte Defizite berühren. Zum Beispiel, warum wir nicht vorbereitet waren. Warum funktionieren unsere Frühwarnsysteme nicht so wie zum Beispiel in den USA, wo Tornados, ebenfalls ein extremes, spontanes Wetterereignis, inzwischen von kalifornischen Forschern sogar so gut vorausgesagt werden können, dass man mindestens 5 Stunden Zeit hat, um die Häuser zu verlassen. Sie berufen sich dabei auf Vögel, die einen Tag vorher von Infraschallwellen aufgeschreckt werden und die Region verlassen. Milliarden Dollar werden in die Tornadoforschung in den USA gegeben, um Leben zu schützen. Tun wir etwas Vergleichbares bei uns? Warum bauen wir in unseren Städten, trotz aller Mahnungen in den Hochwasserschutzkonzepten, so verdichtet, so eng? Wenn alle am Fluss leben wollen, ja, wo sind dann mögliche Überschwemmungsflächen? Aber natürlich auch, nehmen wir den Klimawandel wirklich ernst? Und wenn ja, führt er zu politischen Konsequenzen? Sind wir wirklich bereit, umzudenken? Dass gerade die Intensität und die Häufigkeit solcher extremer lokaler Starkregen auch mit der Erderwärmung und der Temperaturanstiege zu tun haben, wird von kaum einem Experten bestritten. Die Warnungen gab es, sie gab es schon sehr früh, wie dieser Ausschnitt aus der Tagesschau 1995 zeigt. Die Umweltministerin damals hieß übrigens Angela Merkel.
Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat vor einer Klimakatastrophe gewarnt. In einer heute Umweltministerin Merkel übergebenen Stellungnahme zur UN-Klimakonferenz in Berlin setzen sich die Forscher für die sofortige Verringerung des Kohlendioxidausstoßes ein. Jährlich müsse die CO2-Emission um 1% verringert werden. Wenn weiterhin die heutigen Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangten, wäre ein Gegensteuern in rund 25 Jahren nicht mehr möglich.
Fazit: Wir müssen nicht panisch werden. Wir müssen nicht alles umorganisieren und alles neu denken. Aber wir müssen strukturell, systematisch und langfristig endlich unser Leben ändern, wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen. Mit klugen Konzepten, mit einem ruhigen Gemüt und mit einer Debatte in der Öffentlichkeit, die Taktik und Parteipolitik außen vor und den gesunden Menschenverstand nach vorne stellt. Aber wir müssen auf jeden Fall damit beginnen. Jetzt. Über das extreme Wetter und was das mit dem Klimawandel wirklich zu tun hat, das bespreche ich gleich mit Professor Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Das ist letztlich alles, was die Politik wissen muss. Der Klimawandel verursacht häufiger derartige Extreme.
Ein Experte alleine reicht nicht und deswegen spricht mein Kollege Stefan Lischka aus der Podcast-Redaktion auch noch mit Professor Michael Kunz. Er ist einer der führenden Extremwetterforscher beim Karlsruher Institut für Technologie.
Die von Niederschlag betroffenen Flächen werden kleiner. Das war jetzt auch in dem Fall. Es war ja ein relativ kleinräumiges Ereignis. Aber es regnet sich eben an Ort und Stelle eben mehr ab. Und das ist das Problem.
Rein ins Haus, raus mit dem Wasser. Für die meisten hier in der sächsischen Schweiz bleibt das allerdings ein aussichtsloser Kampf. In Bad Schandau hat es innerhalb von 24 Stunden teils mehr als 100 Liter pro Quadratmeter geregnet. Und auch im Nachbarort stehen die Keller unter Wasser. Die Maßnahmen oft nur noch Schadensbegrenzung. Im Kreis Ahrweiler weichen die Fluten der traurigen Gewissheit, dass die Zahl der Toten mittlerweile dreistellig ist. Trotz pausenloser Aufräumarbeiten gleichen die Orte immer noch einem Katastrophengebiet. Die Lage chaotisch.
Das Corona-Jahr 2021 hat eine weitere bittere Zäsur zu verbuchen. Es ist nun auch das Jahr der schlimmsten Unwetter seit Jahrzehnten. Die Folgen und Schäden der Unwetterkatastrophe sind noch lange nicht absehbar. Das Leid der betroffenen Menschen vor Ort ist allerdings schon sichtbar. Sie stehen vor den Trümmern ihrer Existenz und die Schicksale der Toten bewegen das ganze Land. Die Politik muss jetzt reagieren und natürlich die Gesellschaft auch. Denn eines ist klar, diese Wetterextreme, sie häufen sich und wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen. Professor Stefan Rahmstorf ist einer der renommiertesten Forscher am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Ihn habe ich um eine Einordnung der aktuellen Geschehnisse gebeten. Einen schönen guten Tag, Herr Professor Rahmstorf.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Professor Rahmstorf, Deutschland diskutiert darüber, ob diese Unwetter, die wir jetzt erlebt haben, diese Starkregen, diese Wucht der Massen, ob die 1:1 eigentlich dem Klimawandel zugeordnet werden können oder ob es ein singuläres Ereignis ist, das immer wieder passieren kann. Ihre Meinung dazu?
Naja, dieses Einzelereignis ist natürlich noch nicht wissenschaftlich analysiert, aber wir können generell sagen, dass Extremregenereignisse durch die globale Erwärmung häufiger werden. Dabei ist es dann auch letztlich egal, ob dieses Einzelereignis welchen Anteil der Klimawandel da hatte. Denn das ist so ähnlich wie wenn Sie einen gezinkten Würfel haben, der doppelt so oft eine 6 würfelt wie ein normaler. Und wenn Sie damit mit jemandem spielen wollen, dann können Sie zwar nicht sagen, welche 6 hier durch das Zinken des Würfels entstanden ist, aber Sie wissen, es werden einfach mehr, das ist unfair und das ist letztlich alles, was die Politik wissen muss. Der Klimawandel verursacht häufiger derartige Extreme.
Das ist ein schöner Vergleich. Also es geht um die Extreme. Gibt es denn dann eine Chance, eine Möglichkeit, eine Abmilderung der extremen Wetterereignisse relativ kurzfristig umzusetzen, politisch umzusetzen oder ist das naiv?
Naja, abmildern können wir das jetzt nicht mehr, weil die globale Erwärmung ist ja zumindest in unserer Generation und der nächsten sicher auch eine Einbahnstraße. Das heißt, wir werden die Erde nicht mehr runterkühlen können auf ein früheres Klima, sondern wir können nur die weitere Erwärmung begrenzen. Das wurde ja im Pariser Abkommen 2015 aus gutem Grund einhellig von praktisch allen Staaten beschlossen, dass wir versuchen werden sollen, die globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Wenn es gelingt, das Pariser Abkommen umzusetzen und wir bei 1,5 Grad landen, haben wir natürlich ein noch etwas höheres Niveau an Extremwetterereignissen im Vergleich zu dem, was wir jetzt bereits schon haben.
Ich komme selber aus dieser Krisenregion, Herr Professor, und ich wundere mich, wie ein kleiner Bach, bei mir ist es die Swist, ein unglaublich kleiner Bach, wenige Zentimeter tief eigentlich zu einem reißenden Fluss werden kann, der ganze Häuser und damit auch am Ende ganze Existenzen, ganze Menschenleben wegspült. Wie kann das passieren? Was passiert da genau, damit ein kleiner Fluss so eine Kraft entwickeln kann?
Ja, das ist letztlich, wenn ein solcher Extremregen auf eine Berglandschaft trifft, wo es dann in den Tälern das Wasser zusammenströmt und dann in solchen Bächen, die sonst wenig Wasser führen, eben zu einem reißenden Fluss wird. Dass es da jetzt so viel drauf geregnet hat, hängt auch damit zusammen, dass dieses Tiefdruckgebiet eben sehr lange über demselben Gebiet festsaß und sich nicht weiter bewegt hat, wie das normalerweise passiert. Auch das ist eine Sache, die wahrscheinlich mit dem Klimawandel zusammenhängt. Es gibt Studien, unter anderem auch aus unserem Hause in den vergangenen Jahren, die belegen, dass die normale Westwindströmung in den mittleren Breiten, die dann immer vom Atlantik wieder mal neue Tiefs bringt oder neue Hochs, dass die sich verlangsamt hat. Und dadurch halten bestimmte Wetterlagen länger an, sei es jetzt eine Hitzephase oder sei es dann ein solches Niederschlagsereignis. Und jetzt werden Sie sicher fragen, was ist der Grund dafür, dass die Westwinde sich verlangsamen? Das liegt daran, dass die Arktisregion sich ja etwa dreimal so schnell erwärmt hat wie der Rest des Globus in den letzten Jahrzehnten, weil das Eis schmilzt. Dadurch wird weniger Sonnenlicht reflektiert. Das ist ein verstärkender Rückkopplungsmechanismus, der auch bei natürlichen Klimaveränderungen in der Erdgeschichte immer wirkt und der eben jetzt auch bei der von uns verursachten oder von den fossilen Energien verursachten Erwärmung, die ihn am Nordpol verstärkt. Und damit wird das Temperaturgefälle zwischen den warmen Subtropen und der kalten Arktis kleiner. Und dieses Temperaturgefälle treibt die Westwinde an. Und die werden deswegen schwächer.
Habe ich versucht zu verstehen und bin ein bisschen auch mitgekommen. Ich frage mich dann nur, was können wir dagegen tun, wenn der deutsche Wetterdienst, wie er es getan hat, ja, 2-3 Tage vorher vor Starkregen warnt und eine Region eigentlich Bescheid weiß, dass da was auf sie zukommt. Gibt es Möglichkeiten zu reagieren oder müssen wir eine völlig neue Architektur der Städte schaffen mit Auslaufflächen für Wasserbäche, damit wir künftig nicht sofort 80, 100 Tote erleben?
Na, ich denke jetzt hier natürlich aus der Ferne, dass in dieser Situation bei dieser starken Regenwarnung hätte man sich nur damit wappnen können, dass man einfach höheres Gebiet aufsucht, also sich davon macht. Aber was langfristig durch Stadtplanung und so weiter möglich ist, das muss jeweils natürlich vor Ort diskutiert werden. Viele Städte machen ja bereits Hochwassergefahrenkarten, sodass man weiß, wenn sowas kommt, durch welche Straßenzüge läuft dann das Wasser, wer ist gefährdet. Und eine Stadt wie Berlin zum Beispiel baut große Wasserrückhaltebecken unterirdisch, wo dann erstmal das Wasser reinfließen kann, damit die Kanalisation nicht so schnell überläuft.
Professor Rahmstorf, ich bedanke mich für diese Einschätzung und Information, woran es liegt, dass wir diese Katastrophe erlebt haben. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Vielen Dank, Herr Professor Rahmstorf.
Sehr gerne.
Außerdem haben wir bei Professor Michael Kunz durchgeklingelt. Er arbeitet als Wetterforscher und Meteorologe beim Karlsruher Institut für Technologie. Hier ist sein Gespräch mit meinem Podcast-Kollegen Stefan Lischka.
Einen wunderschönen guten Morgen, Professor Kunz.
Ja, guten Morgen, Herr Lischka.
Herr Professor, hat Sie das, was da im Westen unseres Landes passiert ist, überrascht?
Ja, das hat mich natürlich überrascht. Und die Bilder, die durch die Medien gehen, die sind ja wirklich dramatisch. Also es ist eine der schwersten Naturkatastrophen, hydrologisch gesehen, der letzten vielleicht 50 oder 100 Jahre in Deutschland.
Ab wann ist ein Wetter ein Unwetter?
Das ist ganz schwierig. Als Meteorologe spricht man nicht von Unwetter, weil wir für uns sind diese Ereignisse natürlich relativ spannend. Im Volksmund sind es einfach Ereignisse, die zu schweren Auswirkungen, wie jetzt in diesem Fall, verbunden sind.
Warum ist das für Sie dann interessant? Weil es trotzdem starke Extreme zeigt natürlich, wenn es das größte Unwetter der letzten 50 bis 100 Jahre war. Also wo liegt dann die Grenze zum Extremen?
Ja, extreme Ereignisse werden auf sehr unterschiedliche Art und Weise definiert. Man spricht meistens von extremen Ereignissen, wenn es eben seltene Ereignisse sind. Und da muss man natürlich berücksichtigen, wo wir uns befinden. Ein Niederschlagsereignis mit 50 Millimeter in 24 Stunden ist jetzt für eine Region wie beispielsweise Köln ein Extremereignis. Für eine Region wie Schwarzwald oder in den Alpen ist es kein Extremereignis. Dort haben wir solche Ereignisse häufiger.
Jetzt kommt natürlich die unvermeidbare Frage, müssen wir uns in Zukunft auf solche Extremwetterlagen häufiger einstellen?
Ja, müssen wir. Also vielleicht, wenn wir mal den generellen Kontext betrachten. Das war jetzt ein richtig schweres Ereignis mit wirklich katastrophalen Auswirkungen. Aber eigentlich haben wir seit Mitte Mai kann man sagen, jeden dritten Tag solche schweren Ereignisse. Seitdem wir sind vor Ort mit einer Messkampagne, Swabian Moses vor Ort bei Stuttgart, und wir haben sehr, sehr, sehr viele Schwergewitter mit entsprechenden Überschwemmungen, Überflutungen, schwerem Hagelschlag. Zum Teil sind die Felder komplett zerstört. Also was wir in dem Jahr erleben, ist jetzt nicht nur ein singuläres Ereignis, sondern das ist die Abfolge von sehr vielen Ereignissen. Und da ist natürlich schon irgendwo der Klimawandel, der hier eine Rolle mitspielt.
Das ist interessant. Sie sehen das quasi also nicht als ein Phänomen, sondern seit rund 2 Monaten gibt es ganz viele kleine, ungewöhnliche Phänomene, die außerhalb der Norm liegen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, was liegt außerhalb der Norm? Wir haben mit Kollegen nochmal intensiv recherchiert und fanden beispielsweise für das Gebiet der Ahr, dass es schon vor längeren Zeiten auch schwere Ereignisse dort gegeben hat. Also mit Überflutungshöhen, die sogar teilweise noch höher lagen. Aber was wir jetzt heute beobachten oder in der heutigen Zeit, ist die Häufigkeit, die deutliche Zunahme der Häufigkeit dieser Ereignisse, die extrem schwer sind und eben immer häufiger mit solchen schweren Niederschlägen oder dann großem Hagel einhergehen.
Die dann in der Summe als Klimawandel bezeichnet werden können. Ist das richtig?
Nee, so weit können wir nicht gehen. Es passt zu dem Signal des Klimawandels, es passt damit, mit was wir rechnen müssen. Das möchte ich aber noch mal kurz erläutern. Klimawandel heißt, die Temperatur nimmt zu. Und wenn die Temperatur zunimmt, dann bedeutet das, dass der Wasserdampfgehalt der Luft ebenfalls zunehmen kann. Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Wasserdampfgehalt ist exponentiell. Aber in dem Bereich, wo wir uns befinden, da bedeutet 1 Grad Temperaturzunahme eine Zunahme um 7% des Wasserdampfs. So, und der Wasserdampf macht jetzt 2 Dinge. Wasserdampf kann einerseits in Niederschlag umgesetzt werden. Das heißt, je mehr Wasserdampf in der Luft enthalten ist, desto höher werden die Niederschlagssummen. Im Fall von Gewitter ist der Wasserdampf wiederum die Energiequelle von Gewittern. Das heißt, Gewitter können intensiver und können häufiger werden. Der zweite Punkt ist, durch den Klimawandel heißt, das beobachten wir aus der Vergangenheit, das sind auch die, zeigen auch die Klimamodelle für die Zukunft, dass wir die stärkste Erwärmung an den Polen haben, also in nördlichen Bereichen auf der Nordhemisphäre. Die Erwärmung in südlicheren Bereichen ist etwas geringer. Das heißt, der Temperaturgegensatz, der meridionale Temperaturgegensatz zwischen Polen und niederen Breiten verringert sich. Das heißt, damit verringert sich auch die Strömungsgeschwindigkeit. Der Jetstream liegt weiter im Norden.
Der Jetstream?
Ja, der Jetstream, das ist der Starkwindband, der Jetstream. Und der liegt, im Moment liegt er ziemlich weit im Norden. Und jetzt ist natürlich so, wenn die Windgeschwindigkeit abnimmt, dann heißt es, die Tiefdruckgebiete verlagern sich langsamer. Das heißt, auch Gewitterereignisse verlagern sich langsamer. Das heißt, die von Niederschlag betroffenen Flächen werden kleiner. Das war jetzt auch in dem Fall. Es war ja ein relativ kleinräumiges Ereignis. Mhm. Aber es regnet sich eben an Ort und Stelle eben mehr ab. Und das ist das Problem. Das hatten wir im Jahr 2016 innerhalb von einer Woche, im Jahr 2018 innerhalb von 3 Wochen. Und jetzt können wir das auch schon wieder beobachten. Also das passt schon alles mit den Projektionen und mit dem, was wir als Folge des Klimawandels erwarten. Aber wir können nicht sagen, dass jetzt ein einzelnes Ereignis direkt die Folge des Klimawandels ist. Aber es passt eben, es stimmt sehr gut zu dieser Storyline, die der Klimawandel uns leider dann an Folgen bietet.
Sie haben ein großes Messprojekt, von dem Sie bereits gesprochen haben, Moses, rund um Stuttgart. Da untersuchen Sie Starkgewitter. Ist das richtig?
Das ist völlig richtig. Swabian Moses ist südlich von Stuttgart. Moses steht für, ist eine Aktivität der Helmholtz-Gemeinschaft, steht für Modular Observation Solutions of Earth System. Komplizierter Name. Das heißt ganz einfach, wir versuchen mit vielen Messgeräten vor Ort einerseits Extremereignisse zu fassen, andererseits die ganze Wirkkette, also von der Niederschlagsentstehung im Fall von Niederschlag bis hin zu den Folgen, Hochwasser, Impulseintrag in Gewässer, Schadstoffeintrag in Gewässer. Und die Frage, die wir jetzt hier im Rahmen dieses Forschungsprojekts versuchen zu untersuchen, die Region südlich von Stuttgart ist der absolute Hotspot für Schwergewitter in ganz Deutschland. Da haben wir die meisten Hagelereignisse südlich von Stuttgart, in der Region im Neckartal und auf der Schwäbischen Alb. Und das haben wir noch nicht verstanden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Was haben Sie nicht verstanden, dass es dort so eine Gehäufung gibt?
Genau, also wir haben noch nicht vollständig verstanden, wieso die Ereignisse dort auftreten. Im Rheintal zum Beispiel, Karlsruhe, wo unser Institut beheimatet ist, das KIT, da haben wir sehr viel feuchtere Bedingungen. Eigentlich Bedingungen, die ideal sind für Schwergewitter, aber nein, dort haben wir relativ selten Gewitter, sondern der Gewitter-Hotspot ist in einer anderen Region. Und das ist eins der Ziele. Wir haben viele Zielsetzungen, aber eine der Ziele dieses Forschungsprojektes.
Das sagt Professor Kunz. Ich sage vielen, vielen Dank für dieses Interview.
Sehr gerne.
In der neuen Ausgabe des World Briefing, unseres beliebten Formats zur internationalen Politik, spricht Sigmar Gabriel dieses Mal über die außenpolitischen Herausforderungen für uns in Deutschland. Einmal im Monat, Sie wissen das, ist der ehemalige Außenminister und Vizekanzler bei uns an Bord der Pioneer One. Und er spricht mit Chelsea Speaker über die großen geopolitischen Fragen und eine Welt im Wandel. Dieses Mal geht es um den Kern der Außenpolitik. Den Spagat zwischen Realpolitik und Werteorientierung, den Versuch als nationaler Akteur internationale Politik zu gestalten.
Wie kann man verhindern, dass außenpolitische Ziele und Wirtschaft sich in die Quere kommen? Wir denken zum Beispiel an die Reise von Siemens-Chef Joe Kaeser 2014 beim russischen Präsidenten Putin kurz nach der Annexion der Krim. Da hat er sehr viel Kritik geerntet, weil es so schien, als hätte die Regierung da ganz andere Ziele als er.
Die hat sie ja auch, wenn man ehrlich ist. Denn was soll ein Konzernchef machen, wenn es sozusagen der eigene wirtschaftliche Erfolg von der Frage abhängt, dass er möglichst mit allen Teilen der Welt einigermaßen vernünftige wirtschaftliche Beziehungen pflegt? Man darf die Wirtschaft auch nicht zur Ersatzpolitik machen. Umgekehrt ist natürlich der Anspruch berechtigt, dass wir sagen, wenn wir hier bestimmte Beschlüsse fassen, zum Beispiel zu Sanktionen, dann müsst ihr euch dann halten. Das ist so. Aber dieses Spannungsverhältnis werden wir in den nächsten Jahren häufiger erleben. Das ist, wenn Sie genau hinschauen, der Konflikt zwischen Werten und Interessen. Ich glaube, dass Sie den nicht mit Schwarz-Weiß beantworten können. Nehmen wir mal Werte. Wir sagen, um Gottes Willen, wir haben mit der Türkei immer weniger Gemeinsamkeiten. Gleichzeitig haben wir ein Interesse daran, dass die Türkei sich nicht noch weiter entfernt. Würde die Türkei am Ende zum Beispiel aus der NATO gejagt werden, wäre das der nächste Staat an unserer Grenze, der sich Atomwaffen beschafft. Das ist nicht unser Interesse. Oder denken Sie an China. China ist so eine Art Frenemy für uns. Politischer Gegner, weil es eine Diktatur ist, und ökonomischer Partner. Ich glaube, dass der Versuch, sich auf Entweder-Oder einzulassen, schiefgehen wird. Das ist, da gibt es keine Bilderbuchantwort drauf. Wer die sucht, der sollte sinnvollerweise nicht in die Außenpolitik gehen. Da wird das nicht funktionieren.
Ja, und Sigmar Gabriel sagt eben auch, dass Europa sich endlich darauf einlassen muss, künftig nur noch die großen strategischen Ziele zu verfolgen, die großen Debatten anzustoßen, anstatt sich in Details zu verlieren.
Heute haben eher Länder wie China große Strategien und wir sind im Klein-Klein unterwegs. Das sehe ich eher als Gefahr. Und wir werden uns darauf einlassen müssen, dass wir strategische Zielen folgen müssen. Ein strategisches Ziel ist, Europa möglichst souverän zu machen. Dass wir eigene Entscheidungen treffen können, nicht in totaler Abhängigkeit von anderen sind. Technologisch nicht, politisch nicht, aber übrigens auch nicht militärisch. Wenn man sich das Ziel setzt, dann muss man aber auch politische Schritte unternehmen, die dazu führen. Manchmal sind die ganz unbequem. Zum Beispiel wir Deutschen, wir wollen um Himmels Willen nicht mehr Geld für Europa geben, obwohl das unser wichtigster Absatzort ist. Wenn wir aber ökonomisch souverän werden wollen, dann muss der Euro zu einer internationalen Reservewährung mal werden. Das wird er aber nur, wenn die Anleger in der Welt sicher sind, dass ihr Geld im Euro sicher aufgehoben ist. Und das wiederum passiert nur, wenn der Euro von allen Mitgliedstaaten gemeinschaftlich verbürgt wird. Genau das möchten wir Deutschen aber nicht, weil wir Angst haben, dass wir dann für die Schulden anderer bürgen. Aber die Welt, in der wir jetzt leben, die wird uns abverlangen, dass wir Risiken abwägen, dass wir nicht mehr die Wahl haben zwischen keinem Risiko und einem Risiko. Die Wahl hatten wir in der Vergangenheit, weil die Amerikaner jedes Risiko mitgenommen haben, konnten wir immer mal sagen, wir machen keins. Jetzt werden wir Risiken gegeneinander abwägen. Und ich glaube, dass in dieser Risikoabwägung es besser ist, sich Instrumente zu überlegen, wie man überbordende Überschuldung in Europa verhindern kann, als zu sagen, wir lassen den Euro jetzt, wie er ist, und sind dann ökonomisch eben nicht souverän. Solche Fragen werden auf uns zukommen. Das wird, wie soll ich sagen, es wird ruckeliger in der Politik.
Und diese Ruckeligkeit, von der Sigmar Gabriel hier spricht, die führt ihn letztlich sogar zu den Rolling Stones. Der passende Soundtrack für die Außenpolitik, wie er sie sich vorstellt, könnte dann wohl Sympathy for the Devil heißen.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste.
hören Sie doch einfach selbst. Sie finden die neue Ausgabe des World Briefing natürlich bei uns auf thepioneer.de oder Sie gehen in unsere neue Podcast-App. Wenn Sie Teil unserer kleinen Pioneer-Familie sind, können Sie dort die komplette Ausgabe hören. Viel Vergnügen.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass Boris Johnson eine Öffnungsorgie plant, um es mal salopp mit den Worten von Angela Merkel zu sagen. Denn ab heute gilt in England offiziell die Losung des Regierungschefs: Die Pandemie ist vorbei, alles wird wieder aufgemacht. Der um Symbolik und Inszenierung ja nie verlegene Premierminister Boris Johnson lässt am Freedom Day alle Corona-Beschränkungen fallen. Ein für alle Mal. Aber warum macht er das? Jetzt, wo die Zahl der Neuinfektionen stark steigt, die Inzidenzen in die Höhe gehen und die Krankenhäuser langsam aber sicher wieder voller werden. Nicht einmal 80% der Engländer sind geimpft. Das Risiko ist also vorhanden. Keiner weiß das so genau. Sicher ist allerdings, dass Boris Johnsons Parteifreunde im Unterhaus ihn drängen, endlich aufzumachen. Vielleicht sollte er vorher mal kurz bei seinem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte durchklingeln. Der hat neulich auch alle Beschränkungen fallen gelassen und ist mitten rein in die nächste Corona-Welle geschwappt. Die Delta-Mutationen haben hunderte Menschen infiziert, in die Kliniken gebracht. Inzwischen hat er sich öffentlich für dieses Vorgehen entschuldigt.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Vitali Klitschko heute schon 50 Jahre alt wird. Immerhin hat der Sohn eines ukrainischen Offiziers ja schon zwei Leben hinter sich. Das eine natürlich als Profiboxer. Von 1996 bis 2013 boxte er sich durch 47 Kämpfe und entschied dabei 45 für sich. Nur gegen seinen eigenen Bruder Wladimir ist er nie in den Ring gestiegen. Das haben die beiden ihrer Mama mal versprochen. Mittlerweile ist Vitali Klitschko beim Boxverband WBC ein Champion Emeritus. Die zweite Karriere jedenfalls startet er in Kiew als Politiker. Als Oberbürgermeister ist er dort inzwischen fest im Amt. Erst im Herbst wurde er bei der Kommunalwahl bestätigt. Sein Gegner im Moment heißt aber nicht Cory Sanders oder Shannon Briggs, sondern Volodymyr Zelensky. Der ukrainische Präsident will den machtbewussten Konkurrenten in Kiew am liebsten so schnell wie möglich wieder loswerden. Aber da sollte er vorsichtig sein. Denn immerhin 87% aller gewonnenen Kämpfe erledigte Klitschko im K.O.-System. Vielleicht sehen wir den Jubilar demnächst sogar als Präsidenten seines Landes wieder. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in diese Woche. Ich bin Michael Bröker und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh an dieser Stelle schon wieder.